Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding.
Die wichtigste Frage für die NATO hier in Afghanistan ist nicht, ob die Deutschen in den Kampfgebieten eingesetzt werden können oder nicht, sondern eher die generelle Frage, ob der Konflikt noch beherrschbar ist. Erstmalig hört man hier ernstzunehmende kritische Stimmen, die sagen, der Kampf gegen Al-Qaida und vor allem Taliban in Afghanistan sei nicht mehr zu gewinnen.
2006 war das. Der ARD-Reporter Armin Paul Hampel berichtete in einem Fernsehbeitrag für die Tagesschau aus Afghanistan. Und er lag zumindest teilweise nicht ganz falsch mit seiner Prognose. Heute, 13 Jahre später, ist Hampel außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Um Journalisten in der AfD geht es heute unter anderem bei Medias Res.
Medias Res.
Seit 1967 gilt für Güter des lebensnotwendigen Bedarfs, so heißt das im Gesetz, ein geringerer Mehrwertsteuersatz. Zeitungen und Zeitschriften, so befand die Regierung damals, sind, genau wie Bücher, lebensnotwendig. Und das denkt die Regierung auch immer noch, selbst wenn viele Menschen mittlerweile meinen, ohne Zeitungen auskommen zu können. Zurzeit liegt hier der Mehrwertsteuersatz bei 7% für gedruckte Exemplare wohlgemerkt. Online-Zeitungen, also kostenpflichtige E-Paper, schlagen mit 19% zu Buche. Künftig soll auch für Online-Zeitungen 7% veranschlagt werden, aber nur für die, die immer noch wie herkömmliche Zeitungen funktionieren, also PDFs zum Beispiel. Dem Land Brandenburg reicht das nicht. Es hat eine Initiative gestartet, damit auch interaktive Grafiken, Bilderstrecken, also all das, was das Internet so schick macht, den geringeren Steuersatz bekommen. Benjamin Schrader ist Geschäftsführer der Merkel Allgemeinen in Potsdam. Ich habe mir verkniffen, ihn vor der Sendung zu fragen, ob er sich über diese Steuersenkung in Spe freut. Ich wollte zunächst wissen, wie sich die Auflage seiner Zeitung in den letzten Jahren entwickelt hat und ob so ein Steuergeschenk vielleicht sogar überlebenswichtig für ihn ist.
Ich greife mal ganz weit zurück und fange mal 1990 an. Da hatte die Märkische Allgemeine eine gedruckte Auflage von ungefähr 300.000 Exemplaren. Und wir sind jetzt im Jahr 2019 noch bei ungefähr 100.000 Exemplaren. Und natürlich macht sich das auch bemerkbar im Umsatz, der bei uns ankommt, sowohl auf Werbeseite als auch auf Vertriebsseite, also das, was die Abonnenten bezahlen. Und insofern, in der Tat, freue ich mich über alles, was uns in die Lage versetzt, digitale Produkte so attraktiv zu machen, dass sie stärker nachgefragt werden. Und wir haben jetzt gerade ein neues Produkt, was sich bei uns Matz Plus nennt, gestartet. Also ein rein digitales Abo, was sich über den Tag aktualisiert und was mit dem E-Paper nichts mehr zu tun hat. Solche Formate, die gibt es noch nicht ganz so lange. Da sind auch die Umsätze noch nicht ganz so hoch. Insofern setzen wir da sehr stark auf die nächsten Jahre, dass das sehr stark steigen wird. Wir tun da ganz viel Ressourcen rein und setzen da Hoffnung rein und kümmern uns darum. Absolut gesehen ist das im heutigen Tage schon sehr relevant, aber noch bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was wir über die gedruckte Zeitung einnehmen.
Dass die Auflagen für die gedruckten Zeitungen in Deutschland sinken seit vielen Jahren, das dürfte ja auch der Politik nicht verborgen geblieben sein. Und dass gleichzeitig die Nachfrage nach Online-Inhalten immer stärker wird, auch nicht. Wie erklären Sie sich, dass das Bundeskabinett jetzt auf die Idee kommt, die Mehrwertsteuer für Zeitungen und Zeitschriften online zu senken?
Warum das erst jetzt kommt, das ist uns ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar, weil in der Tat, das besteht schon eine ganze Weile und wir haben da auch immer wieder darauf hingewiesen als Verlage und Medienvertreter. Wir glauben, dass das nicht erst heute im Jahr 2019, sondern eigentlich schon in den letzten Jahren auch die Lebenswirklichkeit vieler Leute und Familien in Deutschland widerspiegelt. Insofern war das aus unserer Sicht allerhöchste Zeit, diese Unlogik zwischen reduziertem Mehrwertsteuersatz auf der Printseite und vollem Mehrwertsteuersatz auf der Online-Seite endlich aufzuheben. Also es kommt keineswegs früh, sondern eher zu spät, aber wir freuen uns natürlich, dass jetzt darüber gesprochen wird.
Sie sind Kaufmann, Herr Schrader, Sie werden dafür bezahlt, dafür zu sorgen, dass es Ihrem Unternehmen gut geht. Aber vielleicht gibt es darüber hinaus noch einen gesellschaftlichen Aspekt, den Sie mit dieser Steuersenkung verbunden sehen. Und wenn ja, welcher wäre das?
Wir als Regionalzeitung in Brandenburg, kann ich das sagen, wir sind in weiten Teilen des Landes der einzige Anbieter von qualitativ hochwertigen und nach journalistischen Maßstäben erstellten Nachrichten. Das mag vielleicht nicht für die Stadt Potsdam gelten, aber wenn Sie hier in die ländlichen Gebiete fahren und die kleineren Städte, dann ist das so. Da sind wir der Einzige. Und in der Tat fällt es uns zunehmend schwer, aus wirtschaftlicher Sicht diese Riesenflächen und Gebiete abzudecken. Journalismus ist teuer, guter Journalismus kostet Geld und den müssen wir irgendwie auch wieder zurückverdienen. Und es fällt uns in der Tat schwer, insbesondere in Brandenburg, wo noch demografische Probleme dazukommen. Insofern, als vierte Gewalt im Staate gucken wir schon, wir machen nicht nur den seichten Bericht über die Bürgerfeste und solche Dinge, sondern wir gucken eben auch ganz genau hin, was die Politik macht, was die Bürgermeister machen. Wir gucken, was Unternehmen machen, wir berichten kritisch. Insofern finden wir schon, dass wir eine sehr relevante Rolle hier haben. Wir sorgen für Transparenz und insofern ist diese Mehrwertsteuersache auch ein Beitrag dazu, dass wir das weitermachen können.
Es gibt ja diese These, wo die Presse schwach ist, da ist der Populismus stark. Ist das eine Frage oder eine These, die Sie jetzt auch heute Donnerstag vor der Wahl, vor der Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag, die Sie umtreibt?
Ich glaube nicht, dass die Presse was unbedingt groß damit zu tun hat, wie jetzt die Landtagswahlen ausfallen werden. Wir bemühen uns nach Kräften, hier neutral zu berichten und diese Transparenz zu schaffen in der Tat und alles nach oben zu kehren, was unsere Leser interessieren könnte und was auch an die Öffentlichkeit gehört. Bei allen Parteien, wir machen das ja natürlich unabhängig. Wir werden dafür auch hart angegangen, muss man sagen, von allen Seiten, insbesondere von den politischen Rändern. Insofern glauben wir, dass wir dazu beitragen, auch am Ende ein faires Wahlergebnis zu haben. Wir glauben aber nicht, dass Mangel in den Medien darauf zurückzuführen ist, was jetzt hier bei der Landtagswahl rauskommt.
Also Sie meinen nicht, dass da, wo wenig berichtet wird über Lokales, über Rathäuser, über Lokalpolitik, dass da Populismus stark sein kann?
Naja, es ist natürlich schon so, wenn nicht volle Transparenz herrscht und wir nicht alles erfahren oder berichten können aus Ressourcenmangel oder anderen Gründen, dass dann auch dem Populismus Tür und Tor geöffnet ist. Wie gesagt, das versuchen wir zu verhindern, indem wir alles, was wir hier mitkriegen und recherchieren, auch öffentlich machen. Wir sind noch nicht in einer Situation, wo es irgendwelche Gebiete gibt, über die wir nicht berichten, wo wir uns zurückgezogen haben. Das möchten wir eigentlich auch nicht zulassen. Insofern reden wir über einen Zustand, der noch nicht da ist, glaube ich.
Benjamin Schrader, Geschäftsführer der Märkischen Allgemeinen Zeitung, zu den Plänen, die Mehrwertsteuer für Online-Zeitungen zu senken. Wie schnell teilt man in den sozialen Medien Inhalte, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt? Dass man aber auch vorsichtig sein muss, Inhalte seriöser Medien zu teilen, wer kann das ahnen? Für einen jungen Mann aus der Nähe von Augsburg hatte diese Naivität Folgen. Er teilte vor anderthalb Jahren den Link zu einem Artikel der Deutschen Welle und dafür soll er jetzt eine Strafe zahlen. Der Fall wirft Fragen auf. Annika Schneider hat nach Antworten gesucht und sich zuerst das Foto in dem Artikel genau angesehen, den der 24-Jährige geteilt hat.
Fünf schwer bewaffnete Männer sind auf dem Foto zu sehen, ihre Gesichter maskiert mit Sturmhauben und schwarzen Tüchern. Das Bild gehört zu einem Artikel der Deutschen Welle, in dem es um Waffenlieferungen an den sogenannten Islamischen Staat geht. Und tatsächlich, wer genau hinschaut, erkennt auf zwei Mützen IS-Logos samt Schriftzug. Mokmat A. aus Bayern teilte den Artikel letztes Jahr auf Facebook. Dafür und für das Posten zweier Videos hat ihn das Amtsgericht Augsburg nun zu einer Geldstrafe verurteilt. Der IS ist in Deutschland seit 2014 verboten. Dementsprechend steht auch das Verbreiten seiner Symbole unter Strafe. Die Deutsche Welle, die das Foto online stellte, habe sich hingegen nicht strafbar gemacht. Julian Küffer, Pressesprecher am Amtsgericht Augsburg, erklärt diese Entscheidung des Gerichts so.
Es hat hier gesagt, dass die Presse von der Pressefreiheit geschützt ist sozusagen und deswegen den Straftatbestand dann nicht erfüllt und der normale Leser oder der normale Bürger, der einen solchen Artikel aber dann weiter verbreitet, der macht sich entsprechend strafbar.
Der Fall Mokmat A. lässt einige Fragen offen. So ist zum Beispiel nichts von weiteren Ermittlungsverfahren bekannt, obwohl auch andere Nutzer den Deutsche Welle-Artikel geteilt haben. Es geht aber auch um ein ganz grundsätzliches Problem. Verteidigerin Johanna Künne befürchtet, dass alle Nutzer, die Presseinhalte mit verbotenen Symbolen teilen, kriminalisiert werden könnten. Noch sei die Rechtslage unklar, sagt sie.
Ich denke aber, dass diese Frage unbedingt geklärt werden müsste. Selbst wenn es jetzt am Ende dazu kommt, dass es verboten sein soll, dann sind ja zig Leute, haben sich dann ja schon strafbar gemacht. Aber ich finde das schwierig, weil für mich ist das vor allem Ding der Meinungsfreiheit, dass man eben bestimmte Presseartikel teilen darf, verlinken darf, andere darauf aufmerksam machen darf, ohne dass man sich strafbar macht.
In einem ähnlichen Fall hatte ein Musiker der Münchner Philharmoniker einen Artikel des Bayerischen Rundfunks gepostet. Auf dem dazugehörigen Foto war eine verbotene kurdische Fahne zu sehen. Das Verfahren gegen ihn wurde allerdings eingestellt. Thomas Repka, Anwalt für Medienrecht in Hamburg, hofft nun auf eine schnelle Entscheidung einer höheren Instanz.
Aus meiner Sicht ist das jetzige Urteil unbefriedigend, weil es erstmal Angst unter Social-Media-Nutzern verbreitet. Und dass das jetzt so entsteht, ist sicherlich nicht Absicht des Gesetzes gewesen. Gegebenenfalls muss man da auch nochmal drüber nachdenken, ob hier über eine Gesetzesänderung man da Rechtsklarheit schaffen kann. Auf jeden Fall wäre aber auch eine klare Linie des nächsthöheren Gerichts zu der Frage hilfreich. Aber wie das ausgeht, lässt sich tatsächlich nur schwer prognostizieren, dass es bisher kaum Fälle gibt, die ähnlich sind oder vergleichbar sind.
Wenn die höheren Instanzen die Augsburger Entscheidung stützen würden, hätte das weitreichende Folgen. Ermittler müssten womöglich Hunderten von geteilten Links nachgehen, sobald ein Pressefoto verbotene Symbole zeigt. Denkbar wäre auch, dass Medien entsprechende Bilder kennzeichnen und vor dem Teilen warnen. Die deutsche Presseagentur, von der das IS-Foto stammt, weist auf Anfrage des Deutschlandfunks darauf hin, dass sie alle Bilder auf strafrechtlich relevante Inhalte prüfe.
Sollten solche Fotos verbotene Symbole zeigen, prüfen wir, ob die journalistische Verwendung im konkreten Kontext zulässig ist. Ist dies der Fall, senden wir die Bilder und weisen auf den Kontext im mitgesendeten Begleittext hin.
Auch eine technische Lösung könnte helfen. Medienanwalt Repka hält es für möglich, dass beim Teilen das Beitragsbild nicht automatisch mitveröffentlicht wird, sondern nur der Link.
Aber auch da ist das sicherlich keine befriedigende Lösung für eine Kommunikation in sozialen Netzwerken, an die sich viele Menschen eben auch so gewöhnt haben, wie sie bisher ist. Aber an sich, die Gesetze da, die gelten auch im Netz. Diesen Widerspruch haben wir in vielen Bereichen, wo das Ganze nicht so richtig zusammenpasst und das Gesetz oder der Gesetzgeber ist immer hinterher und muss dann auch Gesetzesänderungen machen. Aber das gesetzgeberische Ziel, dass solche Symbole nicht verbreitet werden oder nur in einem gewissen Kontext, der ist sicherlich nachvollziehbar und der sollte auch so bestehen bleiben.
Wie die Justiz den Widerspruch zwischen dem Grundprinzip sozialer Netzwerke einerseits und dem Kennzeichenverbot andererseits löst, bleibt abzuwarten. Mokhmad A. hat wenig Verständnis für das Urteil, wie seine Anwältin berichtet. Sie hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
Geldstrafe wegen des Teilens eines Deutsche Welle-Artikels. Annika Schneider hat diesen Fall zusammengefasst. Dass Journalisten in die Politik gehen, ist ein bekanntes Phänomen. Reinhard Grindel, Michael Naumann, Wolfgang Clement sind Beispiele dafür. Diskutiert wird und wurde immer darüber. Denn die, die der Politik eigentlich auf die Finger gucken sollten, sind dann plötzlich Teil davon. Das ist übrigens schon seit den 1960er Jahren in der Bundesrepublik ein Thema. Nun gibt es eine Partei, eine vergleichsweise junge, bei der sich besonders viele Funktionsträger finden, die vormals ihr Geld mit Journalismus verdient haben, die AfD. Mit den Medienjournalisten René Martens habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was ihm bei den Lebensläufen dieser ehemaligen Kollegen aufgefallen ist.
Das bekannteste Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist sicherlich Armin Paul Hampel, heute außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, der im ARD-Hauptstadtstudio gearbeitet hat und auch in Südasien Korrespondent war für die ARD. Also der Mann hat zum Beispiel aus Afghanistan berichtet, was ja eine sehr wichtige Berichterstattungsregion war. Und ein anderer Mann, der sozusagen mit Journalismus Geld verdient hat, obwohl man ihn vielleicht nicht in einem klassischen Sinne als Journalist bezeichnen kann, ist natürlich Alexander Gauland, der Herausgeber war der Märkischen Allgemeinen Zeitung und danach mehrere Jahre, von 2005 bis 2012, glaube ich, für den Tagesspiegel geschrieben hat, also 20 Texte und mehr pro Jahr. Also jemand, der als Autor offensichtlich einen Ruf hatte, der es ermöglicht hat, dass man ihn ständig für Texte bucht.
Ich hatte ja gesagt in der Moderation, dass es immer wieder Journalisten gegeben hat, die rübergemacht haben in die Politik, wenn ich das mal so salopp sagen darf, durchgehend durch alle Parteien und das auch schon seit vielen Jahrzehnten. Warum haben Sie sich jetzt eigentlich besonders die AfD vorgenommen und geguckt, wie das da ist?
Ja, das Interessante ist ja, dass die AfD heute als eine Art Anti-Journalistenpartei auftritt und Front macht, natürlich besonders gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch gegen andere Mainstream-Medien, wie sie sie nennt. Und es ist natürlich dann eben interessant zu sehen, dass diese Leute ihr Handwerk, was sie heute gegen den Journalismus anwenden, offenbar zu einem großen Teil auch im Journalismus gelernt haben. Der andere interessante Punkt ist natürlich, dass die AfD bzw. bestimmte Politiker und manchmal auch Journalisten damit argumentieren, dass bestimmte Aussagen ja gar nicht so gemeint gewesen sind, wie sie ausgesprochen worden sind. Und das kann man natürlich bei Leuten, die jetzt Journalisten gewesen sind oder die journalistisch gearbeitet haben, eher ausschließen, weil die natürlich ganz genau wissen, was bestimmte Aussagen auslösen und die auch Subtexte mitdenken können und so weiter.
Das heißt, bei der AfD in der Kommunikationsstrategie kann man davon ausgehen, dass da Profis am Werk sind.
Ja, das ist ja auch nicht verwerflich, aber das sind natürlich Leute, die aus einem Milieu kommen, was sie heute angreifen, ohne das selber zu thematisieren. Der andere Punkt ist ja, dass der Journalismus, dass halt die Branche das auch viel zu selten thematisiert. Es gibt immer wieder natürlich einzelne Artikel, wo dann geschrieben wird, ja gut, dann hat man da und dort gearbeitet, aber dass sozusagen eine Inhaltsanalyse stattfindet, mit dem, was Journalisten, die heute für die AfD arbeiten, früher gemacht haben und ob man da sozusagen Bezugspunkte erkennen kann. Also wo ist das, was die AfD heute sagt, möglicherweise im Journalismus schon präsent gewesen, als es die AfD noch gar nicht gab?
Kann man denn sagen, dass die meisten Journalisten in der AfD für Blätter eher vom rechten Rand des journalistischen Spektrums gearbeitet haben? Das wäre doch vielleicht eine Erklärung für dieses Phänomen, was Sie beschrieben haben.
Also ist natürlich immer die Frage, wie man jetzt sozusagen rechts und Mitte definiert. Aber wir hatten jetzt von Gauland gesprochen bereits. Aber ein Journalist, der heute für Gauland arbeitet als persönlicher Referent, hat fast 25 Jahre für den Fokus gearbeitet. Michael Klonowski, Nikolaus Fest, der jetzt neuerdings Europaabgeordneter ist, war stellvertretender Chefredakteur bei der Bild am Sonntag. Dann gibt es ja auch noch einen der AfD-Gründer, Konrad Adam, der auch eine Vergangenheit hat bei der FAZ und bei der Welt.
Aus der AfD ist ja auch immer wieder zu hören, die Presse sei linksgrün. Ich will jetzt das Wort versifft nicht nochmal sagen, aber die Presse sei linksgrün. Yeah. Wird diese These der AfD denn nicht eigentlich durch die eigenen Biografien der Parteimitglieder widerlegt?
Teilweise auf jeden Fall. Also das ist ja das Interessante. Also man muss, wie gesagt, ist jetzt noch vieles an Recherche auch vonnöten. Das Material liegt ja letztlich vor. Und man muss zumindest die Frage aufwerfen, gibt es eine strukturelle Affinität zwischen einem etablierten, mittigen, überhaupt sich nicht als radikal verstehenden Journalismus und Positionen, die heute von der AfD vertreten werden.
Der Medienjournalist René Martens, sein Essay über Fernsehjournalisten in der AfD erscheint im Jahrbuch Fernsehen 2019, das ab September vorliegt. Populisten mögen also keine Journalisten, auch wenn sie selber welche waren. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro war zwar Fallschirmjäger, aber auch er hat für Journalismus nicht viel übrig. Er bedient seine Anhänger direkt vom Smartphone aus und befehligt ein Heer aus Trollen und Bots in den sozialen Netzwerken. Seine Lieblingsgegner sind die großen Tageszeitungen, der Medienriese Globo und Brasiliens öffentlicher Rundfunk. Seit dem Antritt von Bolsonaro im Januar bangt auch letzterer um seine Zukunft. Niklas Rudolph hat reingehört in den brasilianischen Rundfunk.
Jansum Campos moderiert das tägliche Kulturmagazin auf Brasiliens ältestem öffentlichen Radiosender, MEC AM. 1923 gründeten ihn Philanthropen und gaben ihm das Motto: eine Schule für die, die keine Schule haben. Inzwischen ist er Teil des brasilianischen Rundfunkkonzerns EBC. Kultur ist eine der wichtigsten Aufträge unseres öffentlichen Senders. Deswegen haben wir hier bei MEC AM viel Kultur im Programm. Wir wollen vor allem brasilianische Kultur verbreiten, also die freie Szene und Produktionen, die nicht in den Massenmedien vorkommen. Doch Jansum Campos fürchtet um seinen Job. Anfang Juli verkündete der Wellenchef, dass Radio MEC AM Ende des Monats vom Netz gehen sollte. Der Sender solle mit dem großen, landesweiten Klassiksender MEC FM vereinigt werden. Es wäre der nächste Schritt, nachdem Präsident Bolsonaro bereits Anfang des Jahres die beiden großen staatlichen Fernsehkanäle vereinigt hatte. Denn schon kurz nach der Wahl 2018 war das Ende des öffentlichen Rundfunks eine Top-Priorität für Bolsonaro. Wir wollen unsere Inhalte nicht in unseren offiziellen Rundfunkkanälen. Deshalb wollen wir sie entweder privatisieren oder ganz abschalten. Wir können nicht jährlich 1 Milliarde Reais verschwenden an ein Medienunternehmen, das nur einen Hauch Publikum hat. Tatsächlich ist der Marktanteil gering. Bolsonaros Idee deshalb: wenn die Regierung Sendezeit will, dann soll sie diese bei den privaten Medien einkaufen. Allen voran beim evangelikalen Pro-Bolsonaro-Sender Record TV. Die kritischen Sender dürften leer ausgehen. Doch dafür muss zunächst der staatliche Rundfunk verschwinden. Entweder indem er nach und nach demontiert oder an Investoren verkauft wird. Mittlerweile ist ein Monat ins Land gezogen, seit die Schließung von MEC AM angekündigt wurde. Und Jansum Campos moderiert nach wie vor. Fragt man die Wellenleitung, warum nun nichts passiert, gibt sie sich einsilbig. Das Ende des Radiosenders sei eine Erfindung der Medien gewesen, sagt der von Bolsonaro eingesetzte Intendant des Unternehmens. Carolina Barreto hat eine Erklärung dafür. Sie ist das jüngste Mitglied im Personalrat des brasilianischen Rundfunkunternehmens.
Man wollte bereits den gesamten staatlichen Rundfunk abschalten. Mit dem Argument, die halten dort alle zum vorherigen Präsidenten Lula, seien alle Kommunisten und so weiter. Doch dann fand die neue Regierung heraus, dass sie den Rundfunk auch gut als Propagandamittel nutzen könne.
Denn anders als in Deutschland wird der öffentliche Rundfunk in Brasilien direkt aus dem staatlichen Haushalt bezahlt. Über die Verwendung wachte bis vor kurzem noch ein Gremium mit Mitgliedern von Parteien, Vereinen und Kirchen, ähnlich den Rundfunkräten in Deutschland. Doch schon die kurze Vorgängerregierung von Michel Temer löste die Kontrollinstanz auf und ebnete den Weg dafür, dass Präsident Bolsonaro heute vom Intendanten bis zum letzten Reporter durchregieren kann.
Wir haben jetzt schon viele Fälle von interner Zensur, also Geschichten, die unterdrückt werden oder Stories, in denen wie wild herumredigiert wird oder Themen, die gar nicht erst zustande kommen.
Mitte August, die nächste Schrecksekunde für die Mitarbeiter. Mehrere Medien berichten über eine Liste aus dem Wirtschaftsministerium mit anstehenden Privatisierungen. Neben der Post, Häfen und Stromerzeugern steht auch die EBC auf der Liste. Große Verwirrung beim staatlichen brasilianischen Rundfunksender EBC. Und um die Verwirrung komplett zu machen, ist die EBC mittlerweile nicht mehr auf der Liste der zu privatisierenden Unternehmen, vorerst jedenfalls. Denn wie Medien berichten, hat der Wirtschaftsminister eine Studie in Auftrag gegeben, ob sich der Verkauf überhaupt lohnt. Oder ob man einfach gleich den Stecker ziehen sollte. Aber dass Bolsonaro sein Wahlversprechen einlösen und dem öffentlichen Rundfunk an den Kragen will, das scheint beschlossen.
Freitags ist Medias Res immer eine Dialogsendung, an der Sie sich beteiligen können. Morgen moderiert Bettina Köster und die ist jetzt bei mir im Studio, um ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Was gibt's morgen bei Ihnen?
Ja, die Landtagswahlen, die stehen ja vor der Tür in Brandenburg und Sachsen. Und deshalb haben wir in Medias Res ja auch schon aus unterschiedlichen Perspektiven über den medialen Blick auf und aus Ostdeutschland berichtet. Und Landtagswahlen sind ja naturgemäß für Regionalzeitungen immer eine extra Herausforderung, besonders in Zeiten von Anzeigen und Abonnentenrückgängen. Deshalb fragen wir, was sollten Tageszeitungen in ihren Augen rund um Wahlen leisten? Was möchten sie beispielsweise über Politiker lesen? Welche Debatten wünschen sie sich? Rufen Sie jetzt an unter 0221 345 3451.
Mediasres-dialog@deutschlandfunk.de ist die Adresse.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Jan Emendörfer, Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung. Unser Blatt steht natürlich auch in der morgigen Ausgabe ganz im Zeichen der Landtagswahlen, die am Sonntag bevorstehen. Und unsere Headline für die Titelseite wird in etwa so gehen: Frühe Entscheidung, Doppelpunkt, jeder fünfte Leipziger war schon wählen. Es geht einfach darum, dass viele Leute vom Recht der Briefwahl Gebrauch gemacht haben und sich schon entschieden haben, wem sie am Sonntag ihre Stimme geben.
Das war Medias Res für heute. Zusammengefasst zum Nachlesen und Hören auch unsere Gespräche zum Thema Lokaljournalismus vor den Landtagswahlen bei deutschlandfunk.de/mediasres. Um Nadine Schneiders Buch 3 Kilometer geht es gleich im Büchermarkt. Bettina Schmieding sagt Danke für Ihr Interesse.